Also ND-Plus-Infusionen in der Dosierung von über 250 Milligramm sind tatsächlich gar nicht so ohne. Die Leute, die Patienten, wenn man das ein bisschen zu schnell infundiert, die haben manchmal ein bisschen Beschwerden. Es gibt eben nur diese eine Quelle von Nicotinamid, Ribosid, Niagen, die halt wirklich alle Hürden durchlaufen hat, die wirklich also sozusagen auch die alle Sicherheitsnachweise. Fructose ist auf jeden Fall nicht giftig, aber wenn man dann Obst verarbeitet in Fruchtsäfte, ist es eben kein Obst mehr. Und es gibt auch durchaus Studien dazu, die zeigen, dass da eine stärkere Verfettung der Leber das Resultat sein kann.
Wenn man ja schon so ein Zuckerproblem hat, dass auch die Reihenfolge immer super wichtig ist, in der man, also wann man den Zucker isst.
Ja.
Also ein Dessert bei einer normalen Mahlzeit kommt halt am Ende, aus gutem Grund.
Willkommen zu Beyond Lifespan, dein Fast Track zu mehr Gesundheit. Hier brechen wir die Grenzen des Altbekannten auf und erforschen, wie wir länger und gesünder leben können. Zusammen mit Experten in den Bereichen Medizin, Biohacking, Supplements und Co. tauchen wir tief in die Geheimnisse der Longevity-Forschung ein. Entdecke mit uns innovative Ansätze, bahnbrechende Behandlungen und praktische Tipps, die dir helfen, die Kontrolle über deine Gesundheit zu übernehmen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Heute wieder unser Lieblingsformat. Mario ist hier bei mir. Wir machen heute wieder eure Fragen, Question und Answer. Wir haben wieder Fragen aus der Zuhörerschaft, aus der Zuseherschaft gesammelt. Und die werden wir heute besprechen.
Ganz
bist du
genau
bereit für unser Lieblingsformat?
Ja, ich freue mich sehr. Ist auch schon unsere 5. Fragen-Episode mittlerweile.
Oh wow, oh wow.
Ist schon ordentlich was zusammengekommen, super spannend. Heute haben wir so ein paar große Themenblöcke, vielleicht, dass wir das am Anfang kurz anteasern. Geht um NAD+.
NAD+, genau, wie man es verabreicht am besten, ist eigentlich das fragen sich viele, klarerweise. Wir wissen, dass wir NAD+ als Drehscheibe im Zellstoffwechsel haben. Die Zellgesundheit ist das ein maßgebliches Molekül. Mhm. Wir haben es natürlich stark beschrieben in der Energieproduktion, in der Atmungskette des Mitochondriums. Da wurde es ja eigentlich zuerst irgendwie beschrieben, aber es ist genauso wichtig auch in der Erneuerung, das heißt in der Reparatur der DNA ist es ganz maßgeblich und neuer noch, also erst, glaube ich, seit einem Jahr bekannt, dass es auch in der Entgiftung eine große Rolle spielt, weil es eben die Formation der Lysosomen bedingt, also keine Lysosomenformation ohne NAD+. Und
ja, jetzt
brauchen
spannend.
Wir natürlich Mittelchen, wie wir NAD+ hier heben. Es fällt mit dem Alter kontinuierlich ab. Also das ist natürlich ein Zentralthema und da haben wir auch einige Fragen dazu.
Genau, da kommen immer wieder mal Fragen dazu. Wir fassen die auch meistens so ein bisschen zusammen, weil die gehen alle in die gleiche Richtung. Mhm. Es geht meistens um NAD-Vorläufer. Welche gibt es? Um die Form der Anwendung. Das Pulver ist eine Kapsel, ist eine Infusion. Oder heute sprechen wir auch über das subkutane Thema, ist auch ganz spannend. Und wir hoffen, dass wir das heute so gut wie möglich klären können. Und die
erste Herausforderung.
Genau, und die unsere Zuhörer happy sind mit der Antwort. Ansonsten, genau, geht es nochmal kurz um Fructose, Elektrolyte und Omega-3. Mhm. Aber wir starten jetzt direkt rein mit der Frage von Michael, auch zum Thema NAD+. Und der Michael hat sich gefragt, kann man denn NAD+ auch subkutan indizieren? In seinem Fall spricht er jetzt von 100 Milligramm. An dieser Stelle vielleicht noch mal kurz der Hinweis, dass wir hier nichts behandeln wollen. Wir wollen auch nichts diagnostizieren. Das dürfen wir auch gar nicht. Deswegen machen wir da auch keine Angaben dazu.
So ist es. Wir machen keine konkreten Diagnosen, sowieso nicht. Aber wir machen auch keine konkreten Therapieanweisungen. Aber vielleicht kann man so viel sagen, dass diese 100 Milligramm Selbstdosierung, ja, Microdosing nennen es viele, ist durchaus nicht so unbekannt. Das ist eigentlich immer, ich höre auch immer die 100 Milligramm, das scheint irgendwie die gängige Dosis zu sein, die Leute verwenden. Das habe ich schon ein paar Mal schon gehört, zumindest so viel kann ich sagen. Und vielleicht beginnen wir so. Also NAD+ selbst oral einzunehmen, also zu schlucken, ist nicht sehr zielführend, sondern oral braucht man Vorstufenmoleküle. Da gibt es zwei große und das eine ist NR und das andere ist NMN. Kommen wir gleich noch dazu. Wenn wir das direkt zu uns nehmen wollen, NAD+, ich habe gerade 3 Wochen spannende Wiesen-Pop-Up-Praxis hier in München im Rumors Hotel gemeinsam mit der Recover Society hinter mir, wo wir da auch NAD Plus Infusionen angeboten haben. Das heißt, NAD Plus als Infusion ist möglich, funktioniert auch sehr gut. Gibt es ein paar wichtige Punkte dazu zu sagen, vielleicht, dass ich da gleich einmal damit einsteige. Also NAD Plus Infusionen in der Dosierung von über 250 Milligramm sind tatsächlich gar nicht so ohne. Die Leute, die Patienten, wenn man das ein bisschen zu schnell infundiert, die haben manchmal ein bisschen Beschwerden. Die haben
Was heißt zu schnell? Oder von welcher Zeitspanne sprechen wir da?
Zeitspanne, wenn wir jetzt sagen 250 Milligramm in einer Halb-Liter-Infusion, da muss man schon Richtung eine Stunde rechnen. Mhm. Wenn man das auf eine halbe Stunde infundiert, wird eben passieren, dass die Leute ein Druckgefühl haben auf der Brust, dass die im Oberbauch ein Druckgefühl haben. Manche haben gesagt, im Hals spüren sie es, also die haben so ein hustenreizartiges Gefühl. Andere haben im Ohr was gespürt. Also man muss wirklich sagen, die Patienten brauchen unterschiedliche Zeiten, wie sie diese Infusion erhalten. Man muss eben mit dem Patienten da stark in Kontakt sein und muss eben dementsprechend auch hier den Flow Rate reduzieren, gegebenenfalls. Also da muss man schon schauen. Also das sind jetzt 250. Die harten Biohacker infundieren sich auch gleich einmal 500 Milligramm. Ich habe auch schon gehört, dass Leute sich 1000 infundieren, aber dann halt in 2 Liter über 4 Stunden. Ich glaube, zusammenfassend muss man sagen, Infusion geht. Man muss Zeit mitbringen, man muss aufpassen, dass man eben nicht zu schnell auftritt. Es gibt jetzt nicht die Riesengefahr, aber es ist tatsächlich mit einem nicht so kleinen Unwohlsein verbunden. Es gibt
eine physiologische Reaktion.
Genau, es wird ATP hier natürlich schlagartig produziert in Massen. Es geht wie eine Welle durch den Körper und da muss man ehrlicherweise sagen, das ist kein wahnsinnig angenehmes Gefühl offenbar.
Ja. Hast du selber getestet?
Ich habe selber getestet, habe mich auch hochtitriert, habe am Anfang 250 mal probiert, war relativ problemlos für mich jetzt. Aber ich sage jetzt einmal auch wieder abhängig, es gibt ja auch Frauen, die haben vielleicht 50 Kilo oder weniger, da wäre 250 wenn ich so wieder schon eher, ich habe 80 Kilo, ne? Und also da muss man dann auch sagen, bei mir war es kein Problem, 250, habe aber dann 500 probiert im vollen Eifer und habe dann wirklich das gemerkt und musste dann auch tatsächlich diese Infusion für eine Minute pausieren und habe dann nach einer Minute Erholungszeit wieder weitergemacht und habe dann schon die gesamte Infusion dann auch durchlaufen lassen. Eine gute Stunde hat es gedauert, habe aber wirklich eine Minute wirklich mal pausiert, weil es wirklich unangenehm war. Es ist wirklich unangenehm war. Also das ist NAD Plus Infusion. Sättigt natürlich schön auf, die Spiegel, ja, keine Frage, aber man kann natürlich auch mit anderen Varianten der Vorstufen und so weiter, NAD Plus, wissenschaftlich nachgewiesen, erhöhen. Vielleicht sprechen wir als nächstes über die Vorstufen, bevor wir dann ins Mikrodosing gehen. Mhm. Vorstufen haben wir eben NMN, Nicotinamid Mononukleotid, ist eine Chemikalie in Deutschland, das heißt, kann man nicht als Nahrungsergänzungsmittel irgendwie verkaufen und so weiter, aber die Leute verwenden es häufig, um diese NAD-Plus-Spiegel zu erhöhen, weil das NMN ein Vorstufenmolekül ist, das NAD-Plus wird also in der Zelle verstoffwechselt zu NAD-Plus. Wie gesagt, auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass man damit NAD-Plus-Levels erhöhen kann. Mhm. Es gibt noch das weitere NR und das NR ist tatsächlich ein Novel Food, ist also geschützt durch eine Lizenz von Niagen. Niagen ist sozusagen das der Inhaber der Lizenz.
Genau, Niagen ist die Brand.
Ist die Brand. Also der Markenname ist Niagen und das ist eine Firma aus L.A., glaube ich.
Das ist Chromadex.
Chromadex ist Los Angeles based, ich glaube. Wichtiger ist auf jeden Fall, es ist ein Noble Food, damit kann es auch als Nahrungsergänzungsmittel vertrieben werden und es gibt eben nur diese eine Quelle von Nicotinamid, Ribosid, Niagen, die halt wirklich alle Hürden durchlaufen hat, die wirklich also sozusagen auch die alle Sicherheitsnachweise hat und so weiter. Also da würde ich ganz klar sagen, wenn man das konsumieren möchte, muss man NR also aus dieser Quelle halt verwenden.
Genau. Also im Grunde, es gibt super viele verschiedene Anbieter von NR, Nicotinamid Ribosid. Die Form, in der es angeboten wird, ist ja meistens Nicotinamid Ribosid Chlorid. Und was man mit diesem Markenrohstoff oder generell bei vielen Markenrohstoffen, die halt diese Zulassung eben haben, was man da halt für Sicherheit hat, damit wurden Studien gemacht. Da gibt es auch von der FDA, das ist sowas wie, also die Aufsichtsbehörde über Medikamente.
Food and Drug Administration heißt
genau, neu zugelassene Therapien. Ja. Das muss da immer so ein Prozess durchlaufen und die haben auch ein Label, das nennt sich das GRAS-Label. Mhm. Generally regarded as safe heißt das. Und dieses GRAS-Label, das gibt es halt im Grunde auch nur für dieses Niagen-NR. Mhm. Und alle anderen Arten von Nicotinamid-Riboside, die haben halt, da hat man halt diese Sicherheit im Grunde nicht. Es ist eigentlich auch nicht legal, das zu verkaufen, eine andere Form, aber...
Weil die haben das wirklich, das Patent drauf, die Lizenz drauf.
Genau.
Es darf eigentlich kein Nachbau Nicotinamid-Riboside geben, aber natürlich ist das eine Substanz, die auch ein Labor nachbauen kann.
Ganz genau,
so
ganz genau.
Das kann man gemacht,
synthetisieren, das kann man dann natürlich auch nachbauen und abfüllen und so ist das gelebte Praxis. Das wäre bei Medikamenten unmöglich, weil wenn es auf ein Medikament ein Patent gibt, dann gilt das auch. Aber wie man ja so häufig weiß, im Nahrungsergänzungsmittelbereich, Supplementbereich, ist das einfach so ein bisschen unregulierter und die Kontrollen deswegen auch ein bisschen schwächer. Deswegen gibt es halt dann auch Anbieter, die trotzdem Nicotinamid-Ribosid-Chlorid verkaufen, aber halt eben ohne das Niagen-Label und ohne, dass sie den Markenrohstoff verwenden.
Genau, also das ist jetzt nochmal zur Wiederholung, sind die drei großen Themen. Also NAD Plus Infusionen, durchaus mit gewissen Tücken assoziiert. Zeit muss man auf jeden Fall mal mitbringen. Das andere ist oral zum Einnehmen, NR, NMN. NMN selbst hat eine gewisse, auch Langzeiterfahrung gibt es schon damit, aber die Studienlage ist ein bisschen weniger dicht wie bei Nicotinamid Riboside. Es hat eben auch damit zu tun, dass das natürlich für die Zulassung viele Untersuchungen gebraucht hat. Mhm. Beides sind Vorstufenmoleküle, beide kann man schlucken. Alle drei Dinge, die wir beschrieben haben, sind effektive NAD-Plus-Steigerer in unserem Organismus. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Thematik, zur subkutanen Microdosing-Anwendung.
Genau, zur Frage von Michael eigentlich.
Von Michael eigentlich. Und es gibt auch Firmen tatsächlich, die dieses NAD at Home anbieten. Und du kriegst die Kits geschickt und du kannst wirklich hier dann anfangen, dass du im Bauchfett dann hier schön herumspritzt und herumdosierst.
So als Analogie ähnlich, wie man es, wenn man Diabetiker ist und sich Insulin spritzt, dann macht man das auch subkutan.
Ja.
Und auf eine ähnliche Art und Weise würde man dann in dem Fall halt NAD Plus sich subkutan verabreichen.
Genau. Ganz genau, so ist es. Oder man kennt es, diese
Blutgerinnungsinjektionen,
die manche auch natürlich machen vor längeren Flügen. Zum Beispiel ich, wenn ich jetzt 12, 14 Stunden wohin fliege, habe ich mir auch schon öfter mal sowas verabreicht im Bauchfett. Muss man auch kein Arzt sein, kann jeder alleine schaffen.
Ja? Ganz genau.
Um das geht es jetzt hier eigentlich in der Frage. Und ich glaube, die eigentliche Aussage, die der Michael haben möchte, ist es jetzt besser oder nicht? Muss man das so machen oder geht es auch anders? Und da muss ich ganz klar sagen, wenn man adäquat Vorläufermoleküle dosiert, also NMN, NR, dann wissen wir, dass wir NAD Plus steigern können. Das heißt, du brauchst nicht dieses Microdosing mit der Spritze selber. Die Infusionen sind natürlich auch toll, weil sie natürlich schnell wirken und man kann schnell aufsättigen. Aber wie gesagt, das ist auch mit einem Aufwand und mit Kosten verbunden. Das heißt, ich würde sagen, in einer idealen Welt haben wir eine Infusion und dann eine Dauertherapie mit oralen NAD Plus Vorläuferstufen. Das finde ich am allersinnvollsten. Das Microdosing ist cool irgendwie, die Leute finden es cool, aber ich sehe jetzt den Vorteil nicht zu den Vorstufenmolekülen. Wenn ich sage, ich will schnell aufsättigen, mache ich mal Infusionstherapie und gehe aber dann weiter mit meinen Vorstufenmolekülen und vor allem messe ich natürlich den NAD Plus Spiegel. Wir haben ja die Möglichkeit, mit Tests zu bestimmen und dann weiß ich auch, wo ich jetzt hier hin muss von der Dosierung und so weiter. Also so würde ich das empfehlen. Microdosing würde ich sagen, ja, nice to have, aber keine Voraussetzung für effektive Supplementierung von NAD+.
Okay. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen bei diesen subkutanen Therapien, da ist häufig so die Überlegung, dass man sagt, die Freisetzung passiert da ein bisschen langsamer. Das heißt, man hat da so kleinen Depoteffekt, langsame, kontinuierliche Freisetzung. Vielleicht steckt dieser Gedanke auch bei Microdosing von NAD ein bisschen dahinter. Die Studienlage ist tatsächlich noch sehr, sehr, sehr dünn. Was vielleicht in dem Zusammenhang noch recht spannend war. Ich war ja im Mai heurigen Jahres, also Mai 2024, in Lissabon beim Longevity Med Summit und da gab es auch einen spannenden Vortrag von einer brasilianischen Neurologin, die im Parkinson-Bereich forscht und die hat tatsächlich von so vorläufigen Studienergebnissen berichtet. Da ging es auch um eine subkutane Applikation, aber eben nicht von NAD+, sondern von NADH. Bei Parkinson-Patienten, so nicht als reine Therapie, also das wird alles, womit man Parkinson behandelt, Levodopa und so weiter und so fort, auch nicht ersetzen. Aber in Richtung einer supportiven Therapie, also unterstützend, hat das wohl sehr gute Ergebnisse gezeigt. Aber wie gesagt, das waren noch vorläufige Studienergebnisse. Die Studie ist auch noch gelaufen. Da wird auf jeden Fall auch viel geforscht und viel sich angeschaut. Also cool. Ich bin schon sehr gespannt, was da dann mal draus wird, ob das vielleicht wirklich eine valide Therapieoption auch für Leute mit Parkinson wird. Bin sehr gespannt.
Das NMN können wir vielleicht, dass wir schon so tief jetzt drinnen hier sind, das NMN ist auch dahingehend natürlich super spannend momentan, weil, wie du sagst, Therapieoption, es gibt schon Bestrebungen auch, dass man das in die Arzneimittel-Ecke rückt durch eben therapeutische Anwendungen. Es ist eben in Amerika zum Beispiel ganz lustiges Kuriosum, möchte ich fast sagen, von dieser FDA, dass du kannst nicht eine Nahrungsergänzung oder ein Medikament sein. Also das entweder oder, du kannst nicht beides sein, will ich sagen. Du kannst nicht eine Nahrungsergänzung und ein Medikament sein. Das heißt, sobald du etwas verwendest, um eine Krankheit zu therapieren, ist es eben ein Medikament und kann dann kein Nahrungsergänzungsmittel mehr sein. Das ändert natürlich vieles. Das ändert den Markt, das ändert die Zulassungssituation, das ändert den freien Handel. Also das ändert sicherlich den Preis auch. Ja, also das ist dann sehr interessant, wie das in Zukunft dann weitergeht mit dem NMN, weil wie gesagt, wir haben gesagt, die Studienlage ist noch nicht ganz so ausladend wie bei dem NR und vielleicht ist es dann irgendwann halt vielleicht, gegebenenfalls kann es auch ein bisschen ein Nachteil sein für den Konsumenten, weil wenn es dann einmal eben hier zugelassen wird als Therapie, dann wird man es nicht mehr im freien Handel bekommen und wird es dementsprechend auch natürlich schwerer zugänglich sein und wahrscheinlich teurer werden.
Absolut, es wird dann natürlich auch mehr reguliert und wie du richtig sagst, da gibt es ja auch, also es gibt schon Unterschiede zwischen der Situation in Amerika und auch in Deutschland oder generell hier in Europa. Und zwar in Amerika ist das ja so, da wird ja da hat man NMN chemisch ein bisschen verändert, hat das dann als Medikamentenstudie praktisch eingereicht bei der FDA. Daraufhin hat die FDA gesagt, okay, das wird als Medikament untersucht, darf kein Supplement mehr sein. In Amerika gilt es ja als Supplement.
Ja.
Und das ist jetzt auch offiziell, da gab es auch nochmal eine zweite Bestimmung, einen zweiten Beschluss, jetzt auch vor wenigen Wochen, vor wenigen Monaten. Allerdings ist es wohl offiziell so, dass das noch nicht enforced wird. Das heißt, da klopft dann nicht die FDA bei dir in der Tür und sagt, aha, NMN darf man so nicht verkaufen. Also das ist die Situation in Amerika. Und ich meine, hierzulande in Deutschland, in Europa, gilt halt NMN als Chemikalie, ist kein Supplement, ist kein Nahrungsergänzungsmittel, auch kein Novel Food, hat noch keine Zulassung, ist halt eben eine Chemikalie für Labor, für Forschungszwecke.
In der Schweiz, genau. Wie ist die Lage? In der Schweiz ist die auch so? Oder ist es da ein Supplement in der Schweiz?
In der Schweiz gibt es, glaube ich, jetzt noch keine spezielle Regelung dafür. Die sind ja von der EU-Regelung jetzt an und für sich nicht betroffen.
Genau.
Aber ich glaube,
auch bei Melatonin und so weichen die auch ab. Also
da gibt es auch für NMN, also meines Wissens gibt es da noch keine spezielle Regelung dafür. Also es wird wohl relativ ähnlich gehandhabt wie hier in Europa, dass es halt eben noch als Chemikalie ohne Zulassung gilt.
Ganz wichtig ist, erstens, wie gesagt, hier Chemikalie, keine Zulassung, kein Nahrungsergänzungsmittel, deswegen wird es auch nicht so gehandelt. Aber wenn man sich schon eine Chemikalie kaufen möchte, ja, egal für welchen Gebrauch, sage ich mal, auch für Laboranalyse, ja, dann gibt es eine ganz wichtige Kenngröße und das ist auch die Reinheit. Ne? Das heißt, wir brauchen hier Substanzen, die dementsprechend gut evaluiert sind, ja, die natürlich durch Laborscreenings gegangen sind. Also jedes Batch von so einer Substanz sollte, wenn möglich, in einem unabhängigen Labor überprüft worden sein auf seine Qualität. Und zwar egal eben, was man nachher damit tut, ob man auf der Uniklinik damit was forscht oder sonst was, es hat immer die gleiche Relevanz. Wenn du kein ordentliches Material in deine Unternehmung, in dein Experiment etc. hineinfütterst, dann wirst du kein ordentliches Resultat bekommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, da draußen ist viel, viel Schwindliches unterwegs und da muss man echt einmal ein bisschen schauen.
Genau, wie so bei allen Nahrungsergänzungsmitteln, das sollte eigentlich auf alle Supplements zutreffen, da sollte man eine strenge Testung haben, das sollte man regelmäßig machen und halt eben für jedes Batch, für jede Charge, die man bekommt, die sollte man halt eben neu testen. Und zwar einfach aus dem Grund, dass sich super viel auch ändern kann von einer Charge zur anderen Charge. Und ich glaube, das sollte auch so ein bisschen in der Verantwortung der Hersteller liegen und in der Verantwortung von Konsumenten liegt es halt dann, dass man das auch unterstützt oder dass man sich auch selber da so ein bisschen informiert, dass man auch ein Interesse dran hat. Am Ende des Tages sind das alles Substanzen, Nahrungsergänzungsmittel, die man einnimmt, die man sich in den Körper reinschüttet, unter Anführungszeichen. Und das würde man ja auch nicht mit irgendwelchen Sachen machen. Und vor allem, wenn man da auch so ein langfristiges Regime verfolgt, eine langfristige Therapie verfolgt, dann soll das halt einfach, sollen ordentliche Rohstoffe sein. Da soll es eine Transparenz geben, wo das herkommt. Da soll es einen unabhängigen Labortest geben. Ich glaube, das ist einfach das Mindeste, was man heutzutage fordern sollte und als Hersteller halt eben anbieten sollte.
Mhm. Genau. Ja, und wie gesagt, die Rate der Platzpatronen, wo gar nichts drinnen ist auf Amazon oder wo irgendwelche Verunreinigungen drinnen sind, da habe ich schon einiges gesehen. Da werden ja immer wieder auch Studien darüber publiziert, auf den Marktplätzen der Welt, was da gehandelt wird. Mhm. Wild, wild, wild manchmal. Und da, wie du sagst, da hat der Konsument die Verantwortung, dass er sich da informiert und dass er da auch vielleicht eine Priorität hat, bei dem, wenn er seine Produkte dann selektiert, dass man auf sowas ein bisschen achtet.
Ganz genau. Und ich meine, gerade bei diesen ganzen NAD-Vorstufen, an und für sich sind das ja alles Vitamin B3-Derivate.
Genau.
Also so Abkömmlinge, würde man auf Deutsch sagen. Und was da halt wohl sehr häufig der Fall ist, was man, wie du sagst, auch aus Studien weiß, ist, dass einfach normales Niacin genommen wird oder billiges, normales Vitamin B3, das halt eigentlich super unaufwendig herzustellen ist. Und das wird halt dann einfach abgefüllt und ein anderes Label drauf geklatscht. Und dann wird das verschickt, verkauft. Und dann wundern sich die Leute, wenn sie zum Beispiel einen Flush bekommen, wenn sie das halt einfach in einer höheren Dosierung nehmen, weil das tritt halt bei einem NR, da gibt es halt keinen Flush. Aber bei Niacin halt sehr wohl. Und wenn sowas halt dann auftritt, dann ist das auch schon ein bisschen ein kleiner Hinweis, dass hier wohl nicht alles mit rechten Dingen zugeht.
Bevor wir uns weiter in unser Thema vertiefen, möchte ich euch ein paar Worte zu unserem Partner erzählen. Molecular ist nicht nur eine Nahrungsergänzungsfirma, die versucht, maximal Produkte zu verkaufen, sondern es geht hier um deutlich mehr als das. Es ist eine Firma, die sich mit allen Dingen Longevity befasst, inklusive hochpräzisen Tests. Schaut einmal unter www.molecular.com nach. Es geht hier um Lebensqualität, es geht hier um Zellgesundheit und es gibt hier wirklich tolle, innovative Produkte zu entdecken, die euch überraschen werden. Was ich besonders toll finde, sind die hohen Qualitätsstandards, die Produkte alle durchlaufen müssen. Sowohl die Tests als auch die Supplements werden alle in unabhängigen Laboren validiert und überprüft. Und wenn euch das neugierig gemacht hat und ihr über eure Lebensqualität besser Bescheid wissen wollt, eure Zellgesundheit besser verstehen und beeinflussen wollt, dann schaut bei Molecular vorbei und das wird euer erster Schritt in eine gesündere Zukunft sein. Ja, also wir haben, glaube ich, nachher noch einmal, also so, oder das machen wir gleich auch jetzt dazu, diese Frage.
Weil das haben wir auch schon ein bisschen vorweggenommen. Also es war jetzt einerseits die Frage vom Michael zu NAD plus subkutan, was es da, also dieses sogenannte Microdosing, was es da für Evidenzen gibt, was da für Erfahrungen gibt. Und die zweite Frage, beziehungsweise das waren auch wieder mehrere Fragen zusammengefasst.
Kombiniert schon, ja. Mhm.
Und da ging es auch um NAD-Booster, Vorteile, Nachteile, Dosierung, wie man das einnehmen soll. Soll man schlucken, soll man es unter der Zunge behalten? Also sehr, sehr heißes Thema. Ja. Da waren locker 6, 7 Fragen, die wir einfach zusammengefasst haben. Manchmal war es auch nur ein YouTube-Kommentar oder auch ein Kommentar auf Spotify, was wir da ein bisschen gepoolt haben. Und da hast du jetzt eh schon super viel gesagt. Gibt es da noch was du noch ergänzen möchtest? Oder sind wir da schon alles abgekommen?
Also ich glaube, NMN, NR haben wir gut besprochen. Die NAD Plus Administrationswege haben wir auch besprochen. Vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte zu den sogenannten NAD Boostern oder eigentlich kann man ja mal sagen, vielleicht zu so Dingen, die indirekt funktionieren. Weil wir haben jetzt gesagt, es gibt Moleküle, die werden in NAD Plus verwandelt oder es gibt NAD Plus selber. Und jetzt kommen wir zur dritten Kategorie. Also NAD Booster, das sind einfach Dinge, die indirekt NAD Plus steigern.
Durch genau,
indirekte
eigentlich,
Mechanistiken.
Eigentlich genau, alles, was irgendwie damit zu tun hat, dass man den NAD-Spiegel steigert, ist ein NAD-Booster und eine Art von einem NAD-Booster ist halt zum Beispiel ein NAD-Vorläufer, wo wir jetzt ja eh schon darüber geredet hatten. Und wie du richtig sagst, gibt es halt noch andere Mechanismen, über die man den NAD-Stoffwechsel, sage ich jetzt mal, unterstützen kann, beeinflussen kann.
Und da möchte ich 3 erwähnen. Das eine ist Apigenin. Das ist ein Hemmer des CD38-Enzyms und dieses CD38-Enzym baut NAD ab. Das heißt, wenn wir den Abbau hemmen, haben wir am Schluss mehr und das ist natürlich wünschenswert, vor allem wenn wir wissen, dass die CD38-Funktion im Alter zunimmt, das heißt, da wird immer mehr NAD abgebaut und daher können wir mit dem Apigenin da dagegen halten Und behandelte Mäuse zum Beispiel zeigen 50% mehr NAD als in einer Kontrollgruppe. Also in einem Säugetiermodell sehen wir, das funktioniert recht gut. Gibt es verschiedene Quellen. Ich glaube,
Petersilie und Kamille.
Kamille wollte ich jetzt sagen, aber Petersilie gibt es auch, genau die zwei Quellen. Mhm. Und wenn man jetzt Apigenin einnimmt als Supplement, dann ist das entweder aus Kamille oder Petersilie extrahiert worden.
Ja. Genau. Es
also nichts wild Gefährliches. Ja.
Genau, da wird einmal. Meistens Kamille ist sehr populär, wenn man es auch, es gibt ja auch Studien, die es im Zusammenhang mit Schlaf untersucht haben. Mhm. Und wenn es eben um dieses Thema Schlaf geht, dann ist es häufig Kamillenextrakt und sonst gibt es halt auch Petersilienextrakt. Also ich glaube, an und für sich geht es da um den Reinheitsgehalt, beziehungsweise generell einfach um den Gehalt vom Stoff.
Das zweite ist L-Tryptophan, ist eine Aminosäure, ist der Ursprung der De-Novo-Synthese von NAD in unserem Organismus. Also das wird hier auch natürlich permanent produziert und zwar aus L-Tryptophan, das ist der Startpunkt. Da gibt es aber dann einige Stoffwechselschritte, die wir auch in unserer NAD-Folge mal alle genau durchgenommen haben. Die könnt ihr dann dort nochmal nachlesen, aber nur hier zur Information. Also L-Tryptophan auch ein NAD-Booster im Sinne der Vorläufermoleküle, kann man eigentlich sagen, aber es ist halt ein weiter Vorläufer. Es ist dann nicht wie bei NR oder bei NMN, wo die Stoffwechselreaktion zum NAD-Plus nicht mehr wahnsinnig weit ist, sondern da sind wir relativ weit entfernt mit dieser L-Tryptophan-Aminosäure.
Genau, da kann natürlich auch, also immer je weiter man praktisch vom gewünschten Endprodukt weg ist, geht natürlich auch immer das ein oder andere verloren. Kann vom Körper, vom Stoffwechsel einfach abgezweigt werden in Richtung einfach eines anderen Zwischenprodukts. Das ist natürlich immer eine Möglichkeit. Mhm. Genau. Mhm.
Und zu guter Letzt hier noch Grüntee. Sind wir natürlich ohnehin Riesenfans, antioxidativ und so weiter. Man kann natürlich grünen Tee trinken, bekannterweise. Man kann auch den Schlüsselinhaltsstoff des Epigallocatechin-Galat auch schlucken. Ich sage immer, beim Schlucken ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt dann doch hin und wieder Impact, also Reaktion auf die Herzfrequenz und so weiter. Also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man herzleidend ist. Würde ich zum Beispiel jetzt hier eher zum Trinken des Grüntees raten. Auch sonst, wenn man es schafft, es zu trinken, ist immer besser. Dann kann nämlich der Stoffwechsel sich genau das rausnehmen, was er braucht. Und wir haben keine Gefahr der Überdosierung etc. Aber hier dieses Epigallocatechin-Galat wirkt auf ein Enzym, das wieder NMN zu NAD umwandelt. Das heißt, wenn wir jetzt NMN supplementieren und wir haben das Epigallocatechin-Galat auch noch in der Gleichung präsent, haben wir am Schluss wieder eine verbesserte Versorgung vom NAD Plus in einer indirekten Weise. Also diese drei Mechanismen hier noch zur Erwähnung, plus unsere Vorläufermoleküle, plus die direkte parenterale Anwendung, nennt man das, wenn man eine Infusion verabreicht. Das gibt es alles und ich glaube, eine Kombination aus diesen Dingen, smart zusammengestellt in einem Therapieregime mit Kontrolle des NAD-Plus-Spiegels, ganz wichtig, das wäre eine Idealsituation aus meiner Sicht.
Genau, also super komplexer Stoffwechsel. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Es gibt sehr, sehr viele Zwischenschritte. Es gibt sehr, sehr viele Moleküle, die da überhaupt eine Rolle spielen. Und deswegen bietet sich es da auch an, vielleicht nicht nur auf ein Pferd zu setzen, auch wenn natürlich dieses ganze Thema NAD-Vorläufer super populär ist und wahrscheinlich 95% der ganzen NAD-Infusion einnimmt und die ganzen anderen Stoffe können aber auch ihren Beitrag leisten. Mhm. Wahrscheinlich nicht in dem Umfang oder in dem Ausmaß, aber sie spielen auf jeden Fall eine Rolle im Stoffwechsel und können da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen unterstützen.
Definitiv. Ja, das gut. War jetzt wieder mal großer
Das war fast eine eigene Folge.
Kleine Revisionsfolge genau hier, weil das einfach so ein wichtiges Thema ist, wo wir natürlich sehr viel Fragen dazu haben. Wie gesagt, ich jetzt gerade in dieser 3-Wochen-Phase hier in der Oktoberfestzeit ein Evergreen. Die Leute sind wahnsinnig interessiert und fragen sich natürlich aus logischen Überlegungen heraus, genauso wie unser Zuhörer hier, der Michael, natürlich klar, man hat immer das Gefühl, wenn man was spritzt, hilft es mehr. Kann man nur bedingt so, glaube ich, sehen. Also es ist
einfach, eine
Kombination
halt
aus super verschiedenen
wenig Evidenz auch gibt. Ja. Ja. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen das Thema bei diesen neuen Sachen, neuen Trends.
Genau. Gut, nächste Frage.
Da geht es um was Süßes. Wir hatten, beziehungsweise du hattest ja diese Folge zu Fructose gemacht, diese Kurzepisode, auch super spannend, da verschiedene Aspekte beleuchtet. Und da gab es noch eine Frage vom Christoph und auch noch zwei andere Fragen. Und da war auch ein Kommentar auf YouTube dabei. Und da geht es eigentlich um das gleiche Thema. Und zwar um dieses Verhältnis von Obst und Fructose. Das heißt, wie viel Obst kann man denn am Tag essen? Ich meine, wir wissen, Obst ist sehr fruktosereich. Dann gibt es auch noch viele Leute, die sagen, ja, Obst ist eigentlich nichts anderes als wie Gemüse mit Zucker. Und das ja, ist einfach was, wo, glaube ich, der Christoph und auch die zwei anderen Leute, die sich da bei uns gemeldet haben, so eine kleine Replik von dir haben möchten. Was ist da so? Gibt es da eine Guideline, wie viele Früchte sollte man maximal am Tag essen? Stimmt das mit Obst ist Gemüse mit Zucker? Was sagst du dazu?
Finde ich ein schönes Bild, Obst, Gemüse mit Zucker. Ich sage mal so, Obst ist grundsätzlich jetzt nicht lebensgefährlich. Also zur Entstehung der nicht-alkoholischen Fettleber trägt die Fructose aus dem Obst auf jeden Fall mal nicht bei. Das wurde sogar in den Leitlinien jetzt hier noch einmal verewigt, dass das auch einmal geklärt ist, ganz offiziell. Also in normalen Mengen ist Obst natürlich nicht schädlich. Ja, also Obst ist nicht giftig oder so. Fructose ist auf jeden Fall nicht giftig, aber wenn man dann Obst verarbeitet in Fruchtsäfte, ist es eben kein Obst mehr. Und es gibt auch durchaus Studien dazu, die zeigen, dass da eine stärkere Verfettung der Leber das Resultat sein kann. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Und es gibt auch Menschen, die reagieren auf Fructose durchaus negativ, kriegen Probleme mit der Darmflora. Also auch da ein Überkonsum an Obst kann zu Durchfall und Flatulenzblähungen führen. Also da müsste man auch Vorsicht walten lassen. Das merkt man aber eh selbst am besten, wenn man da irgendwie anfällig ist. Also ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, Obst ist nicht giftig, man muss auch nicht darauf verzichten, aber Fruchtsäfte, zuckerhaltige Getränke oder irgendwo, wo eben Zucker dabei ist, davon würde man auf jeden Fall abraten. Und wir haben hier noch mitgebracht, gell, also Listen, was ist besonders fruktosehaltig? Also was denkst du, welche Obstsorte hat die meiste Fructose? Was würdest du denken?
Ja, also ich meine, man hört ja schon immer, dass Bananen wohl sehr zuckerhaltig sind. Ich meine, Bananen schmecken natürlich auch süß, oder? Je reifer sie sind, desto süßer wird es. Desto höher ist wahrscheinlich auch der Fructosegehalt. Und dann hört man eigentlich meistens noch, dass wohl Trauben sehr fruktoselastig sind. Mhm. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was du für Zahlen mitgebracht hast.
Rohrzuckerbanane. Diese Banane, die wirklich süß schmeckt, mit der mittleren Reifung, die hat 7,9 Gramm. Das ist der Spitzenreiter, du hast vollkommen richtig getippt. Aber auch die Mango, und die ist ja auch köstlich, die hat auch 7,1. Also da ist auch was los. Also Ananas auch nicht so wenig. Aber Kiwi hat mich ein bisschen dann überrascht. Kiwi ist doch mit 5,6 auch noch relativ fruktosehaltig.
Mhm. Und die Trauben sind gar nicht genannt?
Die Trauben sind nicht genannt. Spannend. Das heißt, mit der Traube bist du eigentlich gut unterwegs, muss man sagen.
Ja, das ist klar. Ja? Überraschend.
Ja, ja, also Obstsorten mit niedrigem Fructosegehalt, ja, können wir auch noch sprechen drüber. Was denkst du, hat besonders wenig?
Ja, also das ist eine gute Frage. Ich meine, bei manchen, ich sage jetzt mal, Produkten, die man im Geschäft als eigentlich Gemüse wahrnimmt, die zählen ja definitionsgemäß gar nicht zu Gemüse, sondern sind ja eigentlich Obst. Aber es ist schwer zu sagen. Ich würde halt schätzen, so Beeren sind wohl wahrscheinlich relativ günstig, würde ich jetzt schätzen. Da gibt es ja auch so ein paar Tipps, wenn man jetzt eher so zuckerarm.
Blaubeeren zum Beispiel.
Blaubeeren, Himbeeren, ja. Erdbeeren, das wäre jetzt so mein Tipp gewesen. Vielleicht
gut,
irgendwas,
na, Blaubeere ist super, ganz niedrig. 0,0 eigentlich. Granny Smith Äpfel. Also diese Äpfel.
Die Grannys, die ein bisschen säuerlicher schmecken, diese grünen.
0,01, das ist also quasi 0, kann man sagen. Ja. Und überhaupt Äpfel generell. Äpfel haben eigentlich wenig, muss man ehrlicherweise sagen. Ich sehe gerade hier in meiner Tabelle, ganz wenig Zucker in diesen, also Fructosezucker in diesen Äpfeln.
Ja, also ja, spannend.
Äpfel, Beeren haben wenig, Banane, Mango, Kiwi viel, ja, und dann Gemüse mit hohem Fructosegehalt. Was hast du einen Tipp? Gemüse?
Gemüse Zucker, mit hohem Fructosegehalt.
Fructosehaltiges Gemüse. Ja, muss man schon sagen, auch die Top-Scorer hier sind natürlich weit hinter den klassischen Obstsorten dahinter, aber ja.
Ich hätte jetzt wahrscheinlich spontan gesagt, ich meine, Tomaten können schon auch süß sein, oder wenn man sehr reife Tomaten hat, aber du wirst mir jetzt gleich sagen, wo ich mit meiner Schätzung liege.
Ja, Tomate ist nicht dabei hier in den hohen Fructosegehaltsgewächsen. Chicory-Wurzel ist Nummer 1 tatsächlich.
Okay, wahrscheinlich nicht das super populärste Gemüse.
Aber was man vielleicht besser kennt, Fenchelknolle. Mhm. Das ist Nummer 2 und ist auch ziemlich gleich. Also das ist sehr fruktosehaltig, ganz interessant. Und fruktosearm wieder, dass wir das Spiel zu Ende spielen. Was denkst du im Bereich Gemüse? Hast du einen Tipp? Was ist besonders fruktosearm? Da
fällt mir jetzt ich würde mir jetzt denken, irgendwie so ein Eisbergsalat wird wahrscheinlich nicht super viel Zucker haben oder Fructose haben jetzt konkret.
Aber tatsächlich natürlich hier Kartoffeln, das ist auch Stärke natürlich drin, aber keine Fructose.
Keine Fructose. Mhm.
Bohnen, Spargel hat quasi nichts natürlich, aber hier Brokkoli auch wenig. Und deine Tomate, die ist auch hier genannt. Also die
tatsächlich.
Tomaten,
ja, schau an.
Die Kirschtomaten eigentlich mehr oder weniger fruktosefrei.
Ja, spannend.
Ja.
War eine super spannende Übersicht. Vielleicht kann man noch kurz ein bisschen ins Verhältnis rücken, wenn man jetzt diese Banane, die du angesprochen hast, was hat die für ein Gehalt, wenn man sie jetzt mit dem sehr, sag ich mal mit Anführungszeichen, fruktosereichen Gemüse, der Fenkel oder halt vielleicht der etwas populäreren Fenchelknolle vergleicht. Einfach, dass man da so ein bisschen eine Idee hat, das ein bisschen ins Verhältnis zu setzen.
Ja, die Banane ist fast bei 8 Gramm, also 7,9 in der mittleren Reife. Die kann man wahrscheinlich, wenn man es länger liegen lässt, kommt man noch ein bisschen
pro
höher.
100 Gramm. Mhm.
Genau, kommt man noch ein bisschen höher. Und hier haben wir dann bei der Fenchelknolle 1,9.
Okay, also circa ein Viertel.
Also vierfache. Ja, wobei ich da echt sagen muss, da überrascht mich der Fenchel eigentlich schon, weil vierfach... Es ist schon natürlich ein großer Unterschied, aber der Fenchel ist nicht süß, oder? Also ich habe den nicht als süß abgespeichert.
Ich meine, es gibt ja auch Fencheltee, oder? Wahrscheinlich
ist das schon verloren gegangen.
Ja, spannend. Aber ich meine, klar, so eine Studie, das ist immer so eine Momentaufnahme. Klar. Kommt natürlich immer darauf an, was man sich da genau anschaut und vor allem, was man sich da alles angeschaut hat.
Ja.
Also im Sinne von, wie viele Sorten von Obst, wie viele Gemüsesorten. Aber es war auf jeden Fall das Umfangreichste, was wir so gefunden haben.
Ja.
Und ist auf jeden Fall sehr... spannend. Gut, vielleicht was an der Stelle noch ganz gut passt zu erwähnen, wenn man bei diesem ganzen Zuckerthema und auch bei diesem Obstthema, wenn man ja schon so ein Zuckerproblem hat, dass auch die Reihenfolge immer super wichtig ist, in der man, also wann man den Zucker isst.
Ja.
Also ein Dessert bei einer normalen Mahlzeit kommt halt am Ende, aus gutem Grund, weil man halt dann vorher Proteine isst, Fette isst und die dann einfach die Darmpassage ein bisschen verlangsamen und dafür sorgen, dass der Zucker nicht so schnell ins Blut geht. Das heißt, die Reihenfolge spielt auch beim Essen eine super wichtige Rolle.
Mhm.
Immer was anderes zuerst. Immer Protein first, Fette zuerst und dann erst Kohlenhydrate bzw. Zucker.
Mhm.
Genau.
Sehr guter Punkt. Sehr
guter Alles
Punkt.
Klar.
Ja, dann schreiten wir fort zum nächsten Thema.
Das genau. Auch wieder vom Christoph.
Mhm.
Da geht es jetzt um Omega-3-Fettsäuren. Da gab es auch schon mal eine kurze Folge von dir dazu.
Da haben wir eine Folge gemacht und da haben wir auch, glaube ich, haben diese Sache schon aufgegriffen mit dieser Negativmeldung, nenne ich es jetzt mal, dass es dann doch vielleicht für die Herzgesunden Probleme macht, oder? Das haben
genau,
wir damals,
da
glaube ich, schon ein bisschen erörtert oder eigentlich recht, ne? Also schon eh.
Genau, das war, wie gesagt,
erörtert.
Die ganze Folge ging es da eben um diesen rote Handbrief.
Ja, genau.
Wo es auch darum ging, wo man sich Omega-3-Fettsäuren angeschaut hat und wo man dann festgestellt hat, gar nicht so unkritisch, also wenn man sich diesen roten Handbrief durchliest, dann steht auch drin, es gibt ein Risiko für gesunde Leute, für Vorhofflimmern. So
genau.
Eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Vorhofflimmern, das ist auch das Thema. Und der Christoph hat uns da jetzt eine Studie mitgeschickt von, also es ist eigentlich keine Studie vom ORF, aber halt eben, es war ein Bericht, wo der ORF genau diesen roten Handbrief aufgegriffen hat.
Es gab die Studie, dann kam der rote Handbrief, den haben wir dann natürlich zeitnah hier sofort erörtert. Ja.
Dann kam der ORF.
Und dann kommt der ORF, also hier für die deutschen Zuhörer und Zuhörer, das ist der österreichische Rundfunk. Das ist also so wie hier die ARD oder das ZDF, kann man sagen, also das staatliche Fernsehen in Österreich. Und die haben auch eine Homepage natürlich und auf dieser Homepage gibt es auch News. Und in dieser ORF-News-Sektion war das dann das Thema.
Genau,
und
da hat man das aufgegriffen,
genau.
Aber man hat das dann nicht auf diesen roten Handbrief bezogen, deswegen ist da vielleicht einfach der Zusammenhang ein bisschen untergegangen.
Nicht, genau, aber wir haben natürlich in unserer Folge, auf die, wenn ihr Interesse habt an dieser Detailschärfe, da haben wir, glaube ich, 20 Minuten darüber geredet, was hier eben mit Omega-3 los ist und was mit den Herzgesunden los ist und mit den Herzkranken, dass es durchaus für gewisse Bevölkerungsgruppen sehr wohl einen Sinn hat, dass es auch tolle Studien gibt, die das zeigen, ja, also High-Level, große, sehr robuste Studien gibt, die das zeigen. Es ist trotzdem hier, man muss schon sagen, wenn man ganz gesund ist, muss man einfach vielleicht unter ärztlicher Beratung so eine Omega-3-Therapie beginnen und nicht auf eigene Faust. Das ist sowieso eigentlich für alle Nahrungsergänzungsmittel aus meiner Sicht ratsam. Viele besorgen sich ja irgendwas, schlucken das einfach, kann man natürlich machen, aber ich würde schon dafür plädieren, dass man das in in der Gesamtheit mit seinem behandelten Arzt. Langlebigkeitsmedizin im Idealfall, aber sogar auch nur der Hausarzt kann einem schon die eine oder andere Frage
stellen. Absolut, ich meine, die kennen sich da natürlich auch aus.
Gerade bei Omega-3 und Herzthemen ist natürlich auch der Hausarzt jetzt nicht ganz fremd. Ja, das ist also schon auch das Thema der Allgemeinmedizin irgendwo. Ja, also ich glaube, ganz kurz zusammengefasst, also auch Omega-3 ist nicht giftig. Man kann das durchaus mit guter Indikation positiv verwenden und hat viele positive Effekte in anderen Studien auch gezeigt. Trotzdem natürlich muss man vielleicht den Herzgesunden darauf hinweisen, dass eben da auch Probleme beim Vorhofflimmern Risiko gezeigt worden sind in eben dieser einen Studie, um die es da sich jetzt immer dreht.
Genau. Vielleicht, was an der Stelle noch gut reinpasst, Omega-3-Supplements gibt es eine riesengroße Menge. Überall, wo man hinschaut, das bekommt man in der Drogerie, das bekommt man in der Apotheke, das bekommt man bei Amazon, das bekommt man in irgendwelchen Online-Shops. Da gibt es einfach ein paar Sachen, worauf man achten soll. Und das ist einerseits mal die Form. Also es gibt halt Omega-3 in der Triglyceridform und in der Esterform. Da gibt es genügend Studien, die sagen, dass die Triglyceridform besser bioverfügbar ist. Mhm. Das heißt, da sollte man vielleicht drauf achten. Dann, wenn es ein Zertifikat dazu gibt, das ist erstens schon mal immer gut und viele geben dann auch noch den Totox-Wert an. Das ist auch ganz relevant für Omega-3. Mhm. Das bedeutet einfach, wie viel von den Omega-3-Fettsäuren schon oxidiert sind im Produkt. Da ist so ein bisschen der Kniff. Wann wird der genau gemessen? Je früher in der Herstellungskette, dass man den Totox-Wert eben bestimmt, desto niedriger ist er natürlich tendenziell. Das heißt, viele Hersteller, die messen den Totox-Wert beim Fass, das sie bekommen, da ist natürlich ein super niedriger Wert. Eigentlich, wenn man ihn im fertigen Produkt misst, ist der Totox-Wert fast immer höher, weil natürlich auch im Laufe dieser Verarbeitung ein paar Omega-3-Fettsäuren schlichtweg noch oxidieren. Da ist der Totox-Wert halt dann eben höher. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich das auch mal anschaut, wenn es da ein Zertifikat dazu gibt. Alles klar. So viel zu Omega-3. Und dann kommen wir...
Eine Frage haben wir noch, gell?
Eine Frage vom Johannes.
Johannes.
Und zwar zum Thema Fasten wieder mal. Das ist auch immer so ein Dauerbrenner. Ich weiß nicht, wozu es mehr Fragen gab, zu NAD+ oder zu Fasten, beziehungsweise generell zum Thema Autophagie. Da geht es jetzt auch wieder um eine sehr praxisbezogene Frage. Und zwar, ob die Einnahme von einem Elektrolytgetränk, das ein bisschen Zucker enthält, ich sage gleich wie viel, ob das Fasten unterbricht. Der Johannes, vielleicht zur Erklärung, der hat gehört, dass es sehr sinnvoll ist, einerseits mal zu fasten, vor allem das vielleicht in der Früh zu machen und zum anderen, wenn man in der Früh mit einem Elektrolytgetränk in den Tag rein startet. Hat er sich auch den Podcast vom Andrew Huberman angehört, der da auch ein spezielles Produkt empfiehlt, was aber sehr teuer ist, und die etwas günstigere Variante, die sich der Johannes jetzt ausgesucht hat, die gibt es eben geschmacklos und geschmackvoll. Und eben dieses Produkt mit Geschmack enthält Zucker in einem sehr, sehr geringen Ausmaß. Pro Portion sind das gerade mal 0,03 Gramm Zucker. Pro Portion, die sich der Johannes in der Früh gern zu Gemüte führt. Jetzt eine Frage, bricht das Fasten oder ist das noch im Rahmen der Toleranz?
Es ehrt mich auf jeden Fall, dass der Johannes mir diese Frage stellt oder uns, weil er hat eben auch erwähnt, dass er das Produkt auch beim Andreas Breitfeld in seinem Podcast gehört hat. Andreas Breitfeld war ja auch schon Gast bei uns hier.
Ganz genau.
Ist natürlich ein sehr erfahrener, der erfahrenste Biohacker hier im deutschsprachigen Raum. Und ich sage jetzt einmal so, der Breitfeld, der hat sich natürlich auch was dabei gedacht, wie er das empfohlen hat, und klarerweise würde er nicht empfehlen, ein Getränk zu sich zu nehmen, was das Fasten bricht, wenn man hier 16 zu 8 macht. Also wenn man es aber auch analysiert, wie du schon die Zuckergehalte hier zitiert hast, haben wir hier mit dieser kleinen Menge an Süßungsmittel und Zucker, die in diesem Salzmischgetränk drin ist, keinerlei Bedenken, dass das ein Problem ist. Also das können wir guten Gewissens hier trotzdem empfehlen. Bei den Süßungsmitteln haben wir eine eigene Folge gemacht auch dazu, ist auch eine klassische Frage, wie ungesund sind Süßungsmittel, hat mich jetzt auch erst jetzt vor ein paar Tagen wieder einer gefragt, also soll ich jetzt das Cola trinken, das Cola Zero oder das normale, also es ist wirklich ein Evergreen an Themen, habe ich eine eigene Folge auch dazu gemacht, und da muss man halt schon sagen, wenn wir hier Süßungsmittel verwenden, das kann natürlich die Insulinausschüttung modulieren, das kann natürlich das Mikrobiom verändern und daher Zuckerersatzstoffe auch immer. Nicht ganz einfach, auch wenn sie natürlich das Fasten nicht brechen, gibt es da gesündere oder weniger gesunde. Und da würde ich auf die Folge verweisen, die wir mal gemacht haben.
Genau, super spannend, super interessant. Da gibt es auch, ist mittlerweile super unübersichtlich geworden, was es da überhaupt für Stoffe gibt, von Allulose angefangen bis Stevia.
Jeder kennt Aspartam, aber das ist ja uralte Geschichte. Ne?
Genau, wo es ja dann mal eine neue Studie gab auch die Hinweise von der WHO zu dem Produkt und so weiter und so fort.
Da haben wir uns einmal sehr tief reingetickert. Da verweise ich auf diese Folge. Aber um die Frage jetzt noch einmal final zu beantworten, also wir sind der Meinung, dass hier das empfohlene Produkt durchaus konsumiert werden darf in der Früh und wir wünschen dem Johannes damit viel Spaß und Freude. Der will nämlich damit den Grundstein für seinen Tag setzen. Ich glaube, da hat er das Richtige.
Er macht da nichts falsch.
Macht da nichts falsch.
Ja, Dominik, das war es dann schon von unseren Fragen, die wir soweit gesammelt haben und auch ein bisschen zusammengefasst haben, dass wir da nicht 15 verschiedene Fragen haben, sondern das einfach inhaltlich ein bisschen gruppiert haben, damit wir da nicht zu viel abschweifen und mehrere Fragen auch in einmal beantworten können. Hat uns auf jeden Fall wieder sehr gefreut. Also mich hat es sehr gefreut. Ich hoffe, dich auch. Macht immer sehr viel Spaß.
Q&A, unser Lieblingsformat. Schickt bitte wieder neue Fragen. Wir haben auch schöne Podcasts für euch in the making und da werden wieder Fragen entstehen und bitte die auch dann uns wieder zukommen lassen, sodass wir dann wieder die schöne Möglichkeit haben, direkt mit euch sozusagen zu sprechen über die Themen, die euch wirklich interessieren.
Ganz genau. Es wird auch nichts, wir lassen auch nichts unter den Tisch fallen. Wir beantworten alles, was uns an Fragen gestellt wird. Und genau, das war's für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao.
Wir sehen uns bald wieder. Ciao. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema, dann bitte diese einsenden unter podcast@beyondlifespan.de. Wir freuen uns über alle eure Rückmeldungen und bemühen uns natürlich, diese dann zeitnah zu beantworten. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch.